Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese euch den Predigtext vor aus Hebräer 10, Verse 35 bis 36 und 39. Und dort heißt es: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Hab Dank, Herr, für dein Wort, und nun öffne es uns und sprich du selbst. Amen. In Hebräer 12, Vers 3 ist ein mutmachendes Wort. Da heißt es: gegen alle Anfechtungen und Zweifel, vor denen ja auch die Christen nicht verschont sind, dass ihr nicht matt werdet und nicht in eurem Mut ablasset. Dass ihr nicht matt werdet und nicht in eurem Mut ablasset. Ja. Das ist das schöne Wort unseres Herrn, das uns heute zusagen will. Das heißt, wir sollen mit dem Schlimmsten rechnen, aber erst recht mit Jesus rechnen, der bestimmt und ganz gewiss wiederkommt. Und ich habe diese Predigt heute überschrieben mit Probealarm. Das ging mir so durch, als vor wenigen Wochen alle Handys auf einmal klingelten, bei denen jedenfalls, die so ein Smartphone hatten, wo der Klingelalarm ausgelöst wurde. Hatte ja nicht jeder, aber doch sehr viele. Wir waren gerade in einer Sitzung und auf einmal klingelte es von überall her. Es war schon etwas merkwürdig. Aber Probealarm, Probealarm. Und der erste Punkt heißt: ihr seid gefährdet. Ich machte mit meiner alten Gemeinde, mit der Epiphanias-Gemeinde, eine Freizeit in England. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und da auf einmal, wir kamen abends an, todmüde von der langen Fahrt und gingen auf unsere Zimmer und waren auf unseren Zimmern und waren schon ausgezogen und im Bett. Und auf einmal ein Riesenlärm, ein Höllenlärm in einem christlichen Haus. Was war da passiert? Da hat einer genau das gemacht, was er nicht sollte. Er hat in einem Zimmer geraucht. Und dann wurde der Rauchmelder ausgelöst und alles lief nach draußen und stand dann auf einer langen Wendeltreppe draußen und jeder war so zu sehen, wie er war, wie Gott ihn geschaffen hat. Zum Teil ohne Haare, man hatte die Perücke vergessen im Zimmer, zum Teil ohne Gebiss, er sah so schmal aus. Es war schon wirklich lustig, aber das Wichtigste, da waren ja auch viele Leute dabei, die hatten den Krieg noch irgendwo miterlebt und wussten, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste hatten sie bei sich. Das Portemonnaie unter den Arm geklemmt und unter den anderen Arm den Regenschirm. Wir waren in England. Ja, das war auch ein Alarm, ein Probealarm. Und ich musste mir dann erstmal unseren Zivi, das war unser Zivi, der da geraucht hatte, den fanden wir natürlich schnell heraus, und mit dem ein ernstes Wort reden. Ihr kennt vielleicht, ihr wart oft auf einer Kreuzfahrt und noch nie auf einer Kreuzfahrt, ihr wisst aber, wenn der Kapitän ausläuft, dann hat er die seemännische Verpflichtung, er muss eine Seenotrettungsübung machen. Er muss. Das macht er dann auch. Und das ist mir dann immer ganz lustig, wenn die da ankommen, alle mit ihren Westen über den Anzug oder nicht den Anzug, ist ganz egal. Aber es ist schon immer lustig. Jeder muss antreten zum Probealarm. Warum macht man das? Weil es irgendwann mal ernst ist. Irgendwann muss man es können. Da muss man wissen, auf welche Station man läuft, welches Rettungsboot man nehmen soll und so weiter und so weiter. Ihr kennt das alles. Ich sage euch gar nichts Neues. Also, ein Probealarm für den Ernstfall. Nun gibt es aber noch andere Alarme und die haben es dann in sich. Ich erinnere nur an die Alarmsituation in der Ukraine. Wenn da die Sirenen heulen, dann müssen sie auch alle schnell ins Bad, weil das der einzige Raum ist, der kein Fenster hat. Da können keine Splitter durch die Luft fliegen, zum Beispiel. Oder man muss in den Keller oder im Bunker. Das ist schrecklich. Ich bin im Krieg mal so aufgewachsen. Furchtbar, ich vergesse das nie. Kann kommen, was will. Ich war mit meiner Frau irgendwann mal im Kino und wir sahen einen Film aus der Zeit und da fingen die Sirenen an zu heulen und ich musste rausgehen. Ich konnte mir das nicht länger mit angucken. Da saß noch so tief drin. Ich bin 43 geboren, nicht? Und da flogen schon allein Bomben durch die Gegend. Und da hatten wir es nicht leicht, immer bis zum nächsten Bunker zu kommen, heil dahin zu kommen. Aber es ist so. Ihr seid gefährdet, sagt uns die Bibel. Wir Christen sind gefährdet. Nicht um Leib und Leben, sondern um unser ewiges Seelenheil. Dass wir die Ewigkeit verpassen und daran vorbeilaufen. Ich zitiere eine alte russlanddeutsche Frau. Und die sagt es so, hier kann doch keiner ermessen, was wir durchmachen mussten. Das war die russlanddeutsche Frau, die schwer krank auf ihrem letzten Leidenslager liegt. Alle unsere Männer aus dem Dorf waren nach Sibirien verschleppt. Vor Tagesanbruch mussten wir auf die Felder. Erst spät nachts konnten wir heim, abgeschlagen, hungrig, müde. Eines Nachts klopft es ans Fenster, ist das eine neue Schikane, aber draußen steht hohlwangig, mit schreckgeweitetem Blick, der Bruder. Ihm ist es gelungen, aus dem sibirischen Lager zu entfliehen. Und er sagt, Sie sind hinter mir her, Sie müssen gleich da sein. Ich möchte nur noch einen Augenblick einmal daheim sein. Und dann setzt er sich auf die Ofenbank und beginnt zu singen. Ist auch eine Freude, Mensch, geboren sein? Darf ich mich auch heute meines Lebens freuen, wo so viele Tränen, so viel Sünd und Not, so viel Banges, Sehnen, Schmerz und endlich Tod, ja, es wäre zum Weinen, wenn kein Heiland wäre. Er singt alle Strophen. Die Frau erzählt weiter. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Die Tränen strömten uns aus den Augen. Der Bruder sang Vers um Vers bis zu den letzten Zeilen. Aber auch im Leide blickt er himmelwärts und vom Himmel nieder blickt sein Herr ihn an, dass er fröhlich wieder weiter pilgern kann. Endlich kommt er leise, nimmt uns bei der Hand, führt uns von der Reise heim ins Vaterland. Dann ist es ausgerungen, ach, dann sind wir da, wo ihm wird gesungen ein Victoria. Sieg heißt das. In den letzten Ton hinein war das wütende Bellen der Hunde, der Häscher zu hören. Die Tür wurde aufgestoßen. Die Miliz war da, der Bruder wurde abgeführt. Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. So hat es die alte russlanddeutsche Siedlerin erzählt. Aber in uns allen rumort die Frage, hätten wir denn solche Glaubenskraft, wie sie jener Bruder hatte? Werden wir mit unserer Jesus-Zuversicht durchhalten, wenn es einmal ganz schwer kommt? Wenn uns auf einmal alles genommen wird, was uns bisher Stütze war, Stütze im Leben, unser Lieben, unsere Heimat, unsere Freiheit, unsere Ehre, unser Recht. Die Bibel will uns nicht bange machen, sie will uns nicht kleinkriegen. Unser Herr meint es mit uns gut und er will, dass wir aufs Schweres gerüstet sind, auf ganz Schweres und deshalb lässt er seinen Jüngern ausrichten durch die Apostel, bleibt dran, ausharren, nur keine Harmlosigkeit. Und das, was die Bibel dazu sagt, was in den letzten Tagen passieren wird, werde ich jetzt nicht alles wiederholen. Lies das nach zu Hause, Matthäus 24, da fällt euch nichts mehr ein. Es ist ganz, ganz schlimm, was auf uns zukommt, aber noch sind wir nicht da. Noch haben wir den Probealarm, noch nicht den Hauptalarm. Von dem bekannten englischen Politiker Winston Churchill wird erzählt, dass er als Premierminister einmal das Gymnasium besuchte, in dem er selbst Schüler gewesen ist. Der Direktor berief aus diesem Anlass alle Schüler in die Aula und bat nun den berühmten Gast um ein Wort. Und Winston Churchill tritt an das Rednerpult und rief der Schülerschar nur einen einzigen Satz zu, den wiederholte er freilich gleich dreimal. Er sagte nämlich: Gebt niemals auf, gebt niemals auf, gebt niemals auf. Da möchte man fast meinen, Herr Churchill habe den Hebräerbrief gelesen. Aber denn da wird dasselbe gesagt. Auf dem Weg des Glaubens. Gebt niemals auf, gebt niemals auf, gebt niemals auf. Und die Gemeinde, an die damals der Hebräerbrief gerichtet war, hatte schon manche Bewährung des Glaubens hinter sich. Manche. Eigentlich könnte man erwarten, dass der Apostel darum sagen würde: Ihr habt ja den Belastungstest hinter euch. Euch hat nichts umwerfen können. Keine Sorge, schlimmer kommt es nicht mehr, ihr seid über den Berg. Aber genau das sagt er nicht. Das, was auf Leute des gekreuzigten Jesus zukommt, das hat eine ganz andere Durchhaltekraft. Das sagt er der Gemeinde damals. Tja, du meine Güte, was sagt er denn dann uns? Wir haben doch noch nichts davon mitgemacht. Da bleibt einem doch die Luft weg. Unsere Kinder dürfen wir behalten, sofern wir sie nicht misshandeln. Sie werden nicht wie in Myanmar in buddhistische Klöster verschleppt. Sie werden nicht wie in Kolumbien entführt, um sozialistische Soldaten aus ihnen zu machen. Wir kommen auch nicht wie in China ins Gefängnis, das passiert ja immer noch, bloß um unseres Glaubens willen. Wir müssen aus vielen arabischen Ländern nicht fliehen. Da reicht es schon, wenn man uns dann die Bibel wegnimmt, in Saudi-Arabien zum Beispiel auf dem Flughafen, oder wenn man in die Sklaverei geführt wird oder umgebracht wird, wie im Sudan. Tja, das haben wir alles noch nicht mitgemacht. Und wenn der Apostel der Gemeinde Probealarm gibt, dann müssen doch bei uns alle Alarmsirenen schrillen. Also, lernen wir mit. Das ist der zweite Punkt. Das erste heißt, ihr seid gefährdet. Der zweite Punkt heißt, geistliche Starkmacher. Verliert die Geduld nicht, werft euer Vertrauen nicht weg. Und Vertrauen ist angesagt, das braucht man. Das griechische Wort, das hier steht, heißt Parisia. Und das meint etwas ganz anderes und viel Besseres als das gelassene Wort eines Anglers, der dort einfach sitzt, nur Ruhe ausstrahlt, sich nicht rührt, auf den Teich guckt, wann endlich mal ein Fisch anbeißt. Parisia heißt, das ist Glaubensfreude, das ist Lob und Gelassenheit. Und das sollt ihr euch nicht nehmen lassen. Lasst euch das nicht nehmen, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ihr gehört zu Gott. Und das ist eine Tatsache, die von niemandem mehr angefochten wird. Wenn ein Soldat auf der Flucht irgendwo den Kampf aufgibt und eins nach dem anderen wegwirft, Schild, Helm und Schwert, dann vergibt er sich jede Möglichkeit, sich später noch einmal zu wehren, sie zu verteidigen. Und wer Jesus aufgibt, der verliert die Immunitätskräfte des Glaubens. Denn der Glaube macht auch immun. Mir hat einer aus der Bundeswehr erzählt, ich bin da ja nie gewesen, da hatten sie 20 Kilometer Orientierungsmarsch und da gab es da manche herbe Ausfälle. Und er sagte dann, in meiner Gruppe war auch so ein armes Würstchen, das taumelte schon auf seinen Beinen, bevor er irgendetwas angezogen hatte. Und dann wurde noch alles drangehängt. Ein Rucksack. Eine Gasmaske, ein Stahlhelm, eine Koppel, Feldflasche, das Magazin und eine Gasmaske. Und wir sagen gleich, das geht nicht gut. Es ging auch nicht gut. Nach 5 Kilometern fingen sie in der Gruppe an, die Sachen aufzuteilen, die an diesem Soldaten hingen und dachten, es zählt ohnehin nur, wenn die Gruppe zusammen da ist. Und dann kam die erste Kontrollstation Und wir hatten dem Burschen auch seine Puste weggenommen, so nannten wir das Gewehr. Und da begegnet uns der Vorgesetzte. Und er gab uns dann eine sinnvolle Erklärung, dass man seine Verteidigungswaffe nicht wegwerfen darf, auch in solch einer Lage nicht. Und dann mussten wir alle zurück und den ganzen strammen Marsch noch einmal machen. Tja, werft euer Vertrauen nicht weg, sagt Jesus. Werft es nicht weg, egal wie die Situation ist. Behaltet Jesus, werft euer Vertrauen nicht weg. Er ist der Herr, er ist auferstanden, er kommt wieder. Mit absoluter Sicherheit, darauf könnt ihr euch verlassen. Nicht, weil Bernd Bierbaum das hier gesagt hat, sondern weil die Bibel es sagt. Und ich das weitergebe, das, was die Bibel sagt. Geduldige Leute vertrauen auf Verheißungen. Sie wissen, ich kann mich auf Gottes Wort verlassen. Er legt mir eine Last auf, aber er hilft mir auch. Er wird machen, dass die Versuchung ein Ende findet. Und es ist noch keine als menschliche Versuchung getroffen. Ihr seid vom Herrn gesegnet. Die anderen haben vielleicht die ganze Welt. Aber wir haben den Willen Gottes auf unserer Seite, seine Verheißungen. Und ein Geduldiger ist stärker als jeder andere. Da kommt eine Frau zu mir, hat Schweres erlitten und viel zu beklagen und sagt, ich komme einfach nicht drüber weg. Und dann habe ich ihr ganz liebevoll versucht zu erklären, wenn sie nicht drüber wegkommt, dann muss sie eben drunter bleiben. Das ist das griechische Wort, hypomone, das heißt drunter bleiben. Du kommst nicht drüber weg, also bleib drunter. Aber dann wisse auch, dass Jesus auch mit da drunter ist. Und dass er deine Not mitträgt, dass er dich nie alleine irgendwo so etwas tragen lässt. Jesus ist mit dabei. Jesus ist mit dir da drunter. Er hilft dir. Ihr habt Geduld nötig. Tja, das will uns unser Herr hier sagen. Ihr habt Geduld nötig. Und das ist gut, dass wir das wissen dürfen. Wir machen uns ja manchmal etwas vor. Der dritte Punkt heißt der Fußtritt Gottes. Der Feldherr Hannibal aus Karthago, für manche schlicht jetzt gerade die Geschichtsstunde, ist ja schon so lange, lange, lange her, das war ungefähr 200 vor Christus, aber dieser Hannibal hatte die sonst siegreichen Römer besiegt. Der Winter brach herein, und der Kampf ruhte. Hannibals Truppen hatten in der luxuriösen Stadt Capua ihr Winterquartier bezogen und genossen, was an Vorräten und schönem Leben zu bekommen war. Was die römischen Truppen nicht schafften, das schaffte dieser Wohlstand. Klingelt es bei euch, der Wohlstand? Die Moral der karthagischen Gruppen, der Truppen, wurde durch das angenehme Leben untergraben. Und als der Kampf im Frühjahr wieder aufgenommen wurde, konnten sie den Römern nicht mehr den nötigen Widerstand leisten. Die Römer hatten zwar eine Schlacht verloren, aber nicht den Punischen Krieg. Ich gönne es allen, dass es ihnen gut geht. Allen. Aber können wir, und die Frage müssen wir uns stellen, können wir auch kämpfen, wenn es uns gut geht? In der Kirche bricht diese Frage auf. Jetzt, wo die ersten Nachrichten kommen, was passieren wird, und es abzusehen, die Finanzen werden weniger und weniger und weniger. Vor etlichen Jahren machte der Leiter der Kirchenkanzlei, der ist jetzt auch wieder weg, ist jetzt ein neuer Leiter da, sein Antrittsbesuch in den Gemeinden und dann fragte ich ihn im Kirchenvorstand, gibt es denn einen Plan B, falls die Kirchensteuer mal wegfällt? Und was sagte er? Ein ganz deutliches Nein. Gibt's nicht. Gab's nicht. Aber jetzt fällt die Kirchensteuer weg. Stück für Stück. wird immer weniger. Und wir wissen doch gar nicht, ob ich meine Pension zu Ende bezahlt bekomme. Keine Ahnung. Was aus der ganzen Kirche wird. Keine Ahnung. Es sagt uns auch keiner ganz genau, was dann passieren wird. Aber es merken jetzt langsam auch die Langsamsten, dass es so nicht weitergeht. Bis jetzt war es immer ganz einfach in der Volkskirche. Da hat man dann gesagt, hier ist eine neue Arbeit, ein neues Arbeitsfeld. Von der Kirche kriegen wir das Geld, dafür stellen wir dann einen Hauptamtlichen an. Das hat man dann gemacht. Und dann haben wir einen Haufen Hauptamtlichen. Ich will nichts dagegen sagen, was sie da tun. Das ist sicherlich sehr sinnvoll und auch sehr wichtig. Aber ob es auch das Zentrale ist, ob es auch zum Glauben ruft, das ist die große Frage. Die ganz, ganz große Frage. Und was die Kirche damit machen wird, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich vertraue auf den Herrn. Dann habe ich hier ein Problem mit euch. Die einen hören das und die haben immer schon offene Ohren dafür gehabt und die müssen jetzt mal die Ohren schließen. Das ist der Befehl hier vom Pastor. Ohren zu. Ihr braucht nicht zuzuhören. Ich rede jetzt nur zu denen, die das auch schon immer gehört haben, aber die einfach so weitergelebt haben, wie sie immer gelebt haben. Die hat es nicht weiter tangiert und auch nicht weiter berührt. Also ihr müsst jetzt die Ohren aufmachen. Aufmachen, damit ihr versteht, was der Heilige Geist euch sagen will. Und dass es dann auch die Richtigen verstehen. Nicht die anderen, die es sowieso verstanden haben, sondern die Richtigen. Also, Gott will nicht, dass wir uns Sorgen machen, denn er sorgt für uns. Aber er will, dass wir aufwachen, dass wir in Bewegung bleiben, dass wir umdenken und diese Gemeinde umgestaltet wird nach seinem Bild, dass wir sehen, es geht nicht nur um uns, es geht um eine verlorene Welt. Und er hat dich Verlorenen gerettet um deinetwillen, weil er dich lieb hat. Unglaublich, ne? Aber er hat die anderen auch lieb. Das finde ich noch unglaublicher. Aber es ist so, er liebt dich von ganzem Herzen, hat dich richtig lieb. Und die anderen hat er auch lieb. Auch wenn du dir das gar nicht vorstellen kannst. Und wenn du mit Leuten zusammen bist, die für dich nur ein Ekel sind. Trotzdem, er hat auch die Leute lieb, die ein Ekel sind. Und er würde gerne nach seinem Bild umgestalten. Es geht also nicht nur um uns. Es geht um eine verlorene Welt. Und weil er die anderen auch lieb hat, deshalb hat er dir zwei Beine gegeben, damit du gehen kannst, hingehen kannst zu den Verlorenen. Und dass du ihnen das Evangelium sagen kannst und sie es verstehen und es für sich annehmen. Ja, das ist schön, ne? Es wäre doch schön, wenn das so wäre. Und deshalb, weil das nicht passiert, oder zu selten passiert, weil es auch in der Urgemeinde schon nicht passiert ist, nicht immer. Deshalb gibt er seiner Gemeinde einen Tritt, damit wir nach vorne fliegen und in Bewegung kommen. Als die Urgemeinde damals in derselben Situation war und anfing sich zu verkrusten und der missionarische Eifer weg war, da ließ Gott eine Verfolgung kommen und zerstreute die Gemeinde unter die Völker. Er machte ihr im wahrsten Sinne Beine. Er macht ihr Beine. Und wenn er jetzt bei uns handelt, dann macht er auch uns Beine. Und wohl uns, wenn wir es gehört haben und hören. Bei uns handelt er jetzt spürbar. Und er zieht uns das sanfte Kissen der Volkskirche weg. Schluss. Es ist genug geschlafen. Was tust du? Gott versorgt dich. Und du hast es angenommen mit allem, was du täglich brauchst, auch mit Vergebung. Er ist ein großzügiger Gott und gibt gerne. Er lässt dich sogar ausnutzen, bis zu einem gewissen Grad. Aber jetzt mutet er dir ein Umdenken zu. Er gibt nicht nur, er fordert auch. Fordert. Er will was sehen. sehen, was seine Liebe bei dir bewirkt hat. Dass du glauben kannst, das ist Gottes Werk. Dass du eine Gemeinde hast, die er dir geschenkt hat, das ist auch Gottes Wert. Was meint ihr, warum wir so viele Leute in unserer Internetgemeinde haben? Die haben keine Gemeinde vor Ort. Viele, viele nicht. Und deshalb freuen sie sich darüber, dass wir ihnen das Evangelium mitteilen wollen und hoffen, dass sie es verstehen. Zinzendorf steht vor einem Kreuzigungsbild und hört dann die Stimme: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Ja, nochmal, das tat ich für dich, was tust du für mich? Also, Probealarm. Gott will, dass wir etwas tun für ihn. Erstmal für uns, unsere Seligkeit, damit wir in den Himmel kommen natürlich. Aber er will auch, dass die anderen auch in den Himmel kommen. Mir ist nicht bange um die Zukunft der Martini-Gemeinde. Gott könnte sich auch aus Stein die Kinder erwecken, er könnte. Mir ist bange um die, die weichen. Das steht hier in unserem Predigttext. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Ja, Gott sei es gedankt, dass wir so einen Fußtritt vom Herrn bekommen, damit unsere Liebe neu entflammt, die Leidenschaft wieder neu entflammt, dass das Feuer des Heiligen Geistes bei uns brennt und dass immer mehr Menschen kommen und gerettet werden wollen, dass Erweckung geschieht, Erweckung, Aufwachen. Was dieser Fußtritt bedeutet, ein Verdammungsurteil für die, die weichen. Für die glaubende Gemeinde von Jesus ein erster Schritt zur Erweckung. Der Fußtritt Gottes schafft neue Strukturen. Alle müssen die Liebe Gottes erleben. Müssen. Müssten. Tun sie das? Die Liebe sieht man. Die sieht man. Und Strukturen, die dann dafür da sind, dass die Erweckung passieren kann, denn darum geht es ja um die Erweckung, die sollen wir mit positiv bearbeiten. Wir haben immer wieder um Erweckung gebetet, immer wieder, bis heute. Und ich habe dann oft gesagt, wenn die Erweckung kommt, wie sollen wir die Leute denn auffangen? Wir hätten es nicht gekonnt und im Grunde können wir es jetzt auch nicht. Was machen wir denn, wenn auf einmal so viele Leute kommen, dass auf jedem Platz 10 andere noch da sind? 10 ist die Mindestzahl. 10 für jeden. Könnten wir es? Könnten wir ihnen Seelsorger sein? Könnten wir ihnen eine Hilfe sein? Wir sollten es sein können. Und deshalb ist Gottes Wort heute auch an dich. Lass dich erretten, lass dich zurecht lieben. Lass den Leib Christi sichtbar werden. Wir haben alle Gaben zum Einsatz bekommen. Und nun werden wir erste Glaubensschritte gehen. Auch solche, wie wir sie bisher nicht gekannt haben. Was das für Schritte sind, weiß ich nicht. Das wird der Herr zeigen, Stück für Stück. Aber es werden Schritte sein. Und wir werden diese Schritte unter Bedrängnis tun, unter Not und Krise und unter Opfern. Und wir werden drunter bleiben, Hypermonä, drunter bleiben. Nur mit Anfechtungen baut Gott sein Reich. Und die Zeit der Schläfer, der Weichlinge, der Mutlosen ist vorbei. Jetzt kommt der starke Gott und macht dich stark. Bist du dabei? Willst du dabei sein? Dann bete jetzt mit mir. Lieber Herr Jesus, du mutest uns viel zu und ich danke dir von Herzen dafür. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns nun anrührst, dass wir ganz offen sind für dich und für das, was du mit uns tun willst, Dann nimm uns bitte als Werkzeug her und gib uns diesen Probealarm, damit wir wach werden und das tun, was du willst, damit Menschen zum Glauben finden, zum Glauben an dich und auch in den Himmel kommen. Amen.